Kolosser 3, so seid ihr nun mit Christus auferstanden. Das ist eine komische Redeweise. Sie sind mit Christus auferstanden. Müssen wir überlegen, was das bedeutet. So sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben, nochmal komische Redeweise, ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus euer Leben sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. So tötet nun die Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um solcher Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Wissen Sie, wenn Sie den Zorn Gottes haben, dann können Sie machen, was Sie wollen. Es klappt nichts mehr. Ich bin neulich bei meiner Bibelarbeit draufgestoßen auf den Fluch, der einst dem Volk Israel vom Ebal runter, von dem Berg bei Sichem gesprochen wurde. Der Fluch. Und da sagt Gott, ich sage euch, wie der Weg geht. Wandelt mit dem Herrn, betet dich die Götzen an und heilige dein Leben und so weiter. Es kommt ja verschiedentlich, diese ganzen Reihen. Und da heißt dann gleich, wenn du Gott verlässt, was kann denn schon passieren? Dann wird der Fluch Gottes sich an die Balken deines Hauses heften und in dein Gemäuer, das alles zerbricht. So ein wunderbares Bild. Du merkst gar nicht, du sitzt noch drin, erst ein paar Jahre später, so was war denn los? Mein Haus bricht zusammen. Man sagt, kein Segen Gottes mehr drin. Und umgekehrt, wenn der Segen Gottes da ist, dann geht es so weit, dass dein Backtrog folgt der Gegenwart Gottes ist. Das ist so etwas Wunderbares, wie ich es dann spüren kann, bis in meine Berufsarbeit, bis in meine Küchenarbeit hinein. Der Herr ist da. Und so leibhaftig darf ich es erfahren und darf ich es auch wissen. Und so ist, wenn der Zorn Gottes über uns kommt, das ist furchtbar. Wenn der Zorn Gottes über uns kommt, dann kann nichts mehr gelingen. Ich kann gegen Gott nicht stehen. Dann läuft nichts mehr. Müssen wir nachher drüber reden. In dem allem seid auch ihr einst gewandelt, als ihr noch darin lebtet. Nun aber legt ab alles ab von euch. Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde. Belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Da ist nicht mehr Grieche oder Jude, also mit Grieche ist immer der Hellenist gemeint, das ist diese Kultur des Griechentums, die Denkungsart des Griechen. Beschnittener oder unbeschnittener, nicht Grieche, Sküte, Sklave, Freier, sondern alles und in allen Christus. Sie erinnern sich vielleicht noch, wenn Sie das letzte Mal da waren, dass uns eine Frage beschäftigt hat, ob man nicht die Menschen mehr nötigen muss durch klare Regeln. In der Erziehung schon sagen, du musst christlich leben, geben Ordnungen mit. Und ich habe das letztes Mal sehr, sehr in Frage gestellt und habe es als nicht sehr hilfreich Ihnen gegenüber erklärt. Wir gehen leider diesen Weg. Es bleibt uns gar nichts anderes übrig. Wir unterrichten junge Leute, wir geben ihnen Maßstäbe mit, wir erzählen ihnen die 10 Gebote und sagen, du sollst nicht stehlen, du sollst kein falsches Zeugnis reden. Wir lehren sie ein anständiges Leben in unserem Sinn. Aber eigentlich vom Evangelium her ist ein Quatsch. Denn das setzt sich in den Köpfen dieser Kinder fest. Wenn man also noch nie mit dem Gefängnis zu tun hat, ist man ein anständiger Christ. Und wenn man sein Leben ordentlich geführt hat, ist alles okay. Das hat sich ja auch in unserem Volk so gegeben. Ist ja immer das Problem der zweiten Generation. dass man gewisse Regeln hat und sagt, das ist doch kein Problem, ich bin doch kein besonderer Mensch, ich lebe doch das ganz gut, ich bin ein liebenswürdiger Mensch, ich habe meine Fehler, aber ich bin ein ordentlicher Mensch. Und die Gefahr ist nun immer wieder, dass man sagt, ja, ich muss doch den Leuten nun ganz scharf sagen, da gebe ich ihnen Ordnungen mit und sage, das müsst ihr noch mehr leben. Und dann gebe ich ihnen noch schärfere Ordnungen mit, hat alles gar keinen Wert. Lebensordnungen helfen nicht sehr weit. Und ich habe immer ein bisschen Sorge, wenn Sie zu uns kommen oder wenn Sie hier dabei sind, dass Sie sagen, aha, jetzt muss ich noch Bibel lesen, jetzt muss ich noch beten. Und Sie nehmen das einfach noch als ein Stück. Das gehört also zu einem frommen Leben dazu. Mache ich auch noch. Und in die Kirche gehe ich auch noch. Kann man alles als Lebensstil machen. Aber was so tragisch ist, man hat nur eine äußere Form gelebt. Eine christliche Form. Und viele Menschen leben nur in einer irgendwie geprägten christlichen Form. Man kann in einem christlichen Haus aufwachsen, man kann in einem frommen Haus aufwachsen, man kann sogar einen frommen Lebensstil leben und trotzdem kein Christ sein. Man kann sogar ein liebenswürdiger Vater sein, man kann sogar sich in der Bibel auskennen und noch kein Christ sein. Der Paulus setzt eine ganz andere Unterscheidung ein und er hat eigentlich sehr wenig Wert darauf gelegt, die Leute das Christentum zu lehren. Und da müssen wir immer wieder aufpassen, dass wir das nicht tun. Es war immer wieder die Frage, wie wir das vermitteln können. Wie kann ich es Ihnen erklären? Ganz simpel. Sie müssen Jesus kennen. Und wenn Sie Jesus kennen, dann wissen Sie alles. Wenn Sie Jesus in Ihr Leben aufgenommen haben, ist Ihr Leben verändert und neu. Dann kommt aus dieser inneren Veränderung auch die äußere Veränderung ihres Lebens. Und wir setzen immer falsch ein, indem man sagt, wie wird meine Ehe neu? Kannst du mir ein paar Tipps geben? Oder wie wird mein Berufsalltag neu? Oder wie wird mein Zusammenleben neu? Wie wird mein Wesen neu? Kannst du mir nicht ein paar Tipps geben? Wie kann ich mich verändern? Statt dass wir fragen, wie kann ich Jesus Christus erleben? In meinem Leben, wie kann ich das entdecken? Denn er ist so wahnsinnig anders als ich. Und das beschreibt Paulus mit dem großen Wunder der Auferstehung. Wenn der auferstandene Jesus in unser Leben tritt und mein Leben beherrscht und in mir wirkt, das ist doch toll. Jetzt habe ich mir überlegt, wie ich Ihnen das heute Abend, wo Sie alle furchtbar müde sind von der Arbeit und sagen, ich sitze mal wieder da, wie ich es Ihnen einfach erzählen könnte. Und da habe ich gedacht, man müsste jetzt Ihnen aus Jahrhunderten erzählen, wo Christen gelebt haben. Pfarrer Eisler hat uns gestern ein paar Pfarrer hinuntergenommen. Das ist eine ganz geheime Sache in die Gruft der Stiftskirche. Die ist eigentlich nur für Häuser, für Leute aus dem Königshaus da. Wir haben sie einen seelsorgerlichen Auftrag gemacht vor den Särgen des württembergischen Hauses dort gestanden. Ist für Öffentlichkeit nicht zugänglich. Und wenn man da denkt, die Geschichte, und da steht da unten der Sarg der Magdalene Sibylle, der Mutter, in Israel hat man sie genannt, Württemberg. In der Zeit, wo der Herzog Eberhard Ludwig, dieser Lump, geherrscht hat, war eine Beterin im alten Schloss. Was war da plötzlich da? Das Volk hat diese alte Magdalene Sibylle geehrt und geliebt. Und die hat dem Volk so viel gegeben durch ihren stillen Glaubenswandel. Was war da in der anders? Die hat den auferstandenen Jesus aufgenommen gehabt. Das war ihr Leben. Überhaupt, wenn Sie mal fragen, was war denn durch die Reformation anders geworden? Damals in der Reformationszeit, da war Stuttgart so kirchlich, wie man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Ich glaube, auf 10 Bürger kam ein Priester oder so. Wahnsinnig. Und Kapellen und Kirchen und was alles hier gab. Aber die Kraft des auferstandenen Jesus war nie da. Und dann waren schlichte Leute, die haben da angefangen, da mit Jesus gelebt. Ganz konkret. Und haben auf einmal von der Kanzel das Evangelium gepredigt und es ging dem Volk durchs Herz. Zu mir sagen immer Leute, du bist gegen Methoden. Ich bin gar nicht gegen Methoden. Bloß ich kann Christus nicht durch Methoden zwingen. Das ist gar nicht eine Frage der Methoden. Sondern das ist eine Frage, wie das Wunder geschieht, dass Menschen Jesus Christus in ihr Leben aufnehmen. Das kann man nicht lernen, das kann man nicht mit dem Kopf machen, das kann man auch nicht mit Studieren oder mit Schulungen, das kann man nicht mal auf einem Seminar lernen, sondern das ist ein Schritt. Jetzt gucken Sie noch im Neuen Testament, wie waren das Menschen, die plötzlich mit Jesus gingen, Jesus aufnahmen. In der Apostelgeschichte wird erzählt von einer Frau, die eine Boutique hat in Philippi in Europa, die Lydia, der tat der Herr das Herz auf, dass sie Acht hatte, was geredet war. Und jetzt bitte ich Sie, es geht gar nicht um Formen oder um Stil, sondern ich möchte Christus, dass er in mir wohnt, das Geheimnis, dass ich Christus gehöre, dass er mein Leben reinigt, dass er mir vergibt. Dieses Wunder, um dieses geht es im Glauben. Und man muss immer wieder sehen, wie der Paulus die Gemeinde an diesen Ursprung erinnert. Nämlich gerade da, wo sie sagten, aber man muss doch auch neue Ordnungen und Gesetze machen. Man hat viel zu viel Gesetze. Darf ich Sie nur daran erinnern, dass die Urchristengemeinde überhaupt keine Gesetze hatte. Nur die grenzenlose Freiheit. Aber Jesus hatte sie geliebt und das war die Autorität, der sie sich unterworfen hat. Und wo das in der Mitte steht, brauchen wir keine Gesetze. Da geht es uns um diese Mitte und da werden wir das leben. Und jetzt könnte ich Ihnen erzählen von all den Menschen, ob Eva von Thiele Winkler, das Mädchen mit 13 Jahren, wo plötzlich anfängt, dass sie sagt, ich möchte doch Jesus dienen. Und dann stellt sie ihr Mädchenleben zur Verfügung und war schon in jungen Jahren ein solches Werkzeug Jesu, die Liebe und Güte weitergegeben hat. Und sehen Sie, am Abend dieses Tages, ich habe vorhin beim einleitenden Wort nach dem Lied gesagt, wie viel haben wir heute in unserer eigenen Initiative gemacht und wir sind gescheitert. Wir haben gemerkt, das ist alles, manchmal so seelisch hängt man so durch und dann spürt man, dass aus uns gar keine Aktivität mehr ausgeht. Deshalb sind Sie heute Abend hergekommen, dass Sie wieder hören, nur wenn wir Christus aufnehmen, wenn Christus uns beherrscht, wenn Jesus Christus mein Herr ist und mich erfüllt, kann in meinem Leben etwas Neues geschehen. Und das kann eine Gemeinde nie oft genug hören, weil man immer wieder an den Punkt zurückkehren muss. Es gibt ja manche Leute, die meinen, das sind bloß für die Anfänger und dann kommen nachher noch die hohen Weihen. Nicht? Das ist ein Quatsch. Ich kann immer nur bis zu meiner Sterbestunde an den Punkt zurückkehren und sagen, Herr Jesus, nimmst du mich jetzt wieder an? Darf ich wiederkommen mit der alten Schuld? Dass ich schwach bin, wirst du wissen. Dass er stark ist, weiß auch ich. Oder wie Sie sagen wollen, ich bin schwach, doch du bist stark. Und Sie kommen immer wieder an den Punkt hin und sagen, Herr, am Abend dieses Tages lege ich alles wieder vor dir hin. Also das ergänzt genau das, was wir letztes Mal gehört haben, die Frage der Ordnungen der Gemeinde und der Befehle und der Satzungen und was da alles so war. Und das darfst du nicht anrühren, das musst du tun. Sondern, jetzt sagt der Paulus, wisst ihr eigentlich, was das bedeutet, wenn ihr mit Jesus geht? Ihr seid mit Christus gestorben. Jetzt hat das alte Leben, das, was ihr da noch mit eurem alten Persönlichkeitsrest da, mit eurem Leben, gar keine Bedeutung mehr. Denn mit Christus ist alles neu geworden. Das alte Leben, ihr habt praktisch eure Todesstunde schon vorweggenommen. Ihr habt das alte mal weggelegt und gesagt, ach, das wird noch ein paar Jahre gehen, dann wird der Herr mich sowieso aus dieser Leibeshülle holen. Ich darf jetzt das neue Leben ergreifen. Und einer, der Christ wird, ist einer, der jetzt Christus Raum gibt. Ein Jesusleben führt und der will, dass Jesus, der Auferstandene, herrscht. Und die totale Veränderung eines Lebens, die Jesus möglich macht, die ist nicht so, dass das Alte immer ausgelöscht ist, sondern wir wissen ja, wie das bei uns immer wieder ein Kummer ist, was wir spüren. Ich habe doch noch die alte Art an mir, das alte Wesen. Aber ich will umso fester den auferstandenen Jesus ergreifen, möchte mit ihm leben. Und der sagt, ich gehe mit dir. Ist jemand in Christus, und so beschreibt es mal, in Christus sein, dann ist da eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Ihr seid nun mit Christus auferstanden. Ich weiß nicht, ob Sie mit Christus auferstanden sind, ob der auferstandene Jesus in Ihrem Leben Herr ist. Wenn das so ist, dürfen Sie sagen, so, dann lasse ich das Alte jetzt. Und ich beginne von heute an dieses neue Leben. Und das kann man jetzt tun und sagen, das möchte ich heute tun. Mit Christus auferstehen. Beim Paulus selber war so passiert, in einer seelsorgerlichen Aussprache mit dem Ananias in Damaskus, lieber Bruder Saul, Gott sendet mich, jetzt darf das neu leben. Er hat sich zur Gemeinde getan, in Damaskus und die Gemeinde hat Angst vor ihm gehabt, aber das neue Leben hat niemand mehr aus ihm ausrotten können. Und das ist so ein Schatz. Und verstehen Sie, es ist so tragisch, die Kirchen, die machen alle was anderes drum, wenn sie diese Mitte nicht mehr predigen. Da machen sie alles andere wichtig. Und diese Mitte muss gepredigt werden. Und das ist so tröstlich. Und das geht mit uns. Der Paulus könnte ja auch sagen, der Geist Gottes, ist übrigens gar kein Unterschied. Wenn Sie irgendeinen treffen, der zwischen Jesus und seinem Geist unterscheidet, in dieser Weise, ob Sie sagen, Jesus ist bei mir oder der Geist Gottes vertritt mich, ist doch kein Unterschied, ist doch beides der lebendige Herr. Und er geht mit uns und macht uns im Glauben gewiss, und das ist für meine Krankheiten und für meine Anfechtungen wichtig, dass er für mich spricht, und er vertritt mich beim Vater, und er vertritt mich mit Seufzen und was auch alles. Und da liegt meine Heilsgewissheit begründet, dass der Herr mich nicht aus seiner Hand loslässt und dass ich ihm gehöre und dass seine Kraft unendlich ist. Und darum war es oft gar nicht wichtig, was wir in Gaben und von Möglichkeiten mitbringen. Ich darf so viel wirken, selbst wenn einer im Körper schon geschwächt ist und wenn er alt ist oder sowas, das macht gar nichts aus. Der auferstandene Jesus kann so viel wirken durch schwache Menschen. Er kann sie befähigen. Er hat oft unabhängig von der Bildung gewirkt. Ich bin zu Füßen von Bauernbrüdern gesessen, die mir das Wort ausgelegt haben, besser als Theologieprofessoren. Ist doch klar. Macht der auferstandene Jesus. Und da dürfen Sie wissen, jetzt bin ich nur gespannt, was macht er mit mir? Wo braucht er mich? Er gibt Ihnen seine Liebe ins Herz. Er will Sie dringen. Und jetzt lassen Sie doch diese Kraft des auferstandenen Jesus wirken. Dieser Jesus hat den Tod zurückgedrängt und bezwungen am Ostermorgen, aber er hat auch ungeheure Kraft. Und das meint ja Jesus, dass jetzt Lebensströme ausgehen. Wer an mich glaubt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Von ihrem Leben gehen große Wirkungen aus, wo sie sich Jesus verschreiben. Freuen Sie sich heute Abend dran, wenn Sie müde sind, sagen, ich möchte mich nur wieder neu in die Arme Jesu werfen. Nun trachtet nach dem, was droben ist. Trachten, das ist ja sonst eigentlich, wir trachten nach Ehre, wir trachten nach Geld, wir trachten nach irdischen Dingen, wir trachten nach Anerkennung. Sie kennen das Wort, es ist ein bisschen ein altes Wort, aber wir wissen doch, was gemeint ist. Trachte nicht nach hohen Dingen, sondern lass dein ganzes Bemühen darauf gerichtet sein, dass Jesus in deinem Leben Herr ist. Fängt ja schon am Morgen des Tages an, ob wir Zeit haben, uns ganz zu konzentrieren, sagen, dieser Tag soll ihm gehören. Dass wir darum kämpfen und ringen, ihn einzulassen in unser Leben. Trachtet nicht nach dem, was auf Erden ist, trachtet nach dem, was droben ist. Trachtet nach Jesus, dem Auferstandenen. Sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes, nach der Kraft Jesu. Und wenn Sie das suchen, dann kriegen Sie einen Hunger. Und mir geht es oft so, dass man tagüber irgendwo erst merkt, wenn man so auf den Felgen herkommt, wo man sagt, heute ist wieder irgendwo was kaputt und man hat keine Spannkraft mehr oder so. Ich habe mich wieder hineinziehen lassen in diese irdischen Dinge, und das ist unsere Kraft sehr begrenzt. Und da brauchen wir wieder den Zuspruch, die Ermutigung. Und die unter uns, die in schwere Anfechtungen gestellt sind, die spüren es noch viel, viel mehr als wir vielleicht, wenn wir gesund sind, nur im Gedränge der Arbeit. Dass wir wirklich wieder unsere Gedanken dorthin richten, auf Jesus zu blicken. Und wenn Sie Krankenbesuche machen, helfen Sie dem Kranken, dass er nach dem trachtet, was droben ist. Es ist ja leider sehr, sehr selten auch bei gläubigen Leuten, dass man mit ihnen darüber reden kann und sagen kann, was jetzt wichtig ist. Oft sorgen sie sich nur um ihren Körper. Und da sind wir alle oft so den Heiden ähnlich. Gott hat es nicht als letztes Ziel, unseren irdischen Leib, der zerfällt, zu reparieren. Sondern hat mit uns vor, dass er uns zur Herrlichkeit führt. Und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht an den irdischen Dingen hängen bleiben, wie seinerzeit die Frau vom Lot, die immer bloß zurückblickt auf das, was hinten vergeht. Trachtet nach dem, was droben ist, eine Zielrichtung, dass wir fröhlich unsere Straße ziehen, die zu der Heimat führt. Jetzt kommt aber noch ein wichtiger Punkt. Wenn wir so sagen, wir wollen mit dem auferstandenen Jesus leben, müssen wir dran denken, das, was Jesus heute tut in dieser Welt, kann man nicht messen. Leider nicht. Also das kann man nicht sehen. törichte Leute, es gibt ja viele törichte Leute, die sagen, wo ist denn Jesu Reich in diesen Tagen? Wo ist er denn? Sieht man ja nichts. Und vielleicht gibt es auch ein paar törichte Leute, die zu uns in die Gemeinde reinkommen, sagen, bei euch ist ja gar nichts los. Aber hast recht, hast recht. Nicht viel Gewaltige, nicht viel Edle. Denn das, was Jesus tut, sieht man nicht. Sie haben ja auch eine Scheu, darüber zu reden. Und sie wollen ja auch nicht mit ihrem Leben prahlen und sagen, guck mal, wie es bei mir aussieht. Sie sagen, bei mir geschieht ja viel zu wenig im Vergleich dessen, was ich sollte. Es ist so, dass das neue Leben, das Jesus wirkt, verborgen ist. Jetzt gehen wir wieder zurück zur Urchristengemeinde. Hat man eigentlich sehen können, zu Lebzeiten von Paulus, was Jesus durch diese Missionsarbeit gewirkt hat? Bestimmt nicht. Da waren die Streitereien in den Gemeinden, es waren kleine Scharen. Die Welt hat doch gar keine Notiz davon genommen, als der Paulus mit dem Schiff nach Europa hinüberfuhr. Das war ja ein weltgeschichtlicher Moment, doch viel größer als alles, was der Kaiser Augustus getan hat. Und da hat doch kein Mensch damals in Troas das überhaupt zur Kenntnis genommen. Das, was Jesus tut, ist völlig verborgen. Und ich möchte Sie herzlich bitten, tun Sie nicht dieses blöde Rechnen der Welt machen, dass Sie sagen, aha, da sieht man was und da sind Tausende und da sind Zehntausende. Das wird alles im Lauf der Geschichte verwehen. Die Sachen Gottes waren selten die Sachen der großen Zahlen, sondern war immer verborgen das stille, geringe, das sanfte, stille Sausen, so wie Gott es dem Elia klar gemacht hat. Elia hat ja auch gehofft auf dem Karmel, jetzt gibt es den großen Durchbruch. Wenn wir da oben das Wunder erleben, hat überhaupt keinen Durchbruch gegeben. Gottlosigkeit wie immer. Und Gott hat ihm offenbart, ich bin im sanften, stillen Sausen. Und das ist was Wunderbares. Sie werden mal in der Ewigkeit die Augen aufreißen. Sie sagen, was? Aus meinem Leben hat so eine Segensspur gegeben. Da, wo sie sich gar nicht drauf einbilden, kann Gott wirken. Und da waren vielleicht ganz kleine Dinge, ein Patenkind oder so, haben sie bei einer Nachbarin was gesagt, das Wort fiel auf einen guten Boden, weil der Herr segnet. Das ist ja immer eine Wirkungsweise des Herrn. Ich halte das so für töricht, wenn wir anfangen zu rechnen und zu zählen und zu sagen, das ist groß und das ist wichtig und das ist eine neue Bewegung. In unserer jüngsten württembergischen Kirchengeschichte ist so, dass unsere Freunde in der Synode sind, sagen, es ist ganz merkwürdig, in der Zeit, wo damals so eine ganz vor 25 Jahren so eine ganz schwierige Epoche war, wo die gläubige Gemeinde durch jede Zeitung geschmiert wurde. Es war rückblickend gesehen die größte Segenszeit, da ist am meisten geschehen, weil man am meisten gebetet hat, weil man entmachtet war. Und selbst Zeiten, wo sie in der Synode die Mehrheit hatten, haben sie nachträglich gesagt, eigentlich haben wir überhaupt nichts erreicht. Weil Gott ganz anders wirkt, das ist komisch. Ich bin doch nicht dagegen, von mir aus würde ich alles tun, damit man noch mehr Majoritäten hat, aber es hat gar keinen Sinn. Die geistlichen Dinge laufen oft umgedreht. Das, was Jesus tut und das Leben mit Christus ist verborgen. Wenn Sie meinen, Sie könnten es an sich messen, täuschen Sie sich. Auch da werden Sie ganz närrisch nur messen können, wenn Sie sagen, ja, ich sehe doch schon Fortschritte bei mir. Ich hoffe, dass Ihr Herz täglich beschwert ist und sagen, ich lebe so wenig von der neuen Herrschaft Jesu. Und das ist echt. Und man will noch viel, viel mehr ihm dienen. Aber ich darf es Ihnen einfach zusprechen. Das Leben mit Christus ist verborgen in Gott. Und es wird erst offenbar werden an jenem Tag in der Ewigkeit. Manchmal können wir rückblickend aus den vergangenen Jahrhunderten noch was sagen. Das war ja enorm, was aus der Missionsbewegung herausging. Das ist der Grund, warum ich gerne zurückblicke an die alte Zeit. Und wenn man sagt, das gibt's doch gar nicht. Wenn ich da in Madagaskar stehe und sehe, wo diese 19 Frauen an dem Felsen standen und die oben am Seil hat man die aufgehängt über dem Abgrund und hat gerufen, wollte Christus absagen. Dann kam das Nein, zack, Beil und hat sie in die Tiefe plumpsen lassen. Da war eine Frau dabei, da hat die Königin gesagt, die da eine Hasserin Christi war, hat gesagt, die möchte ich retten. Und die muss alle 19 unten sehen, wie sie unten auf den Boden klatschen. Damit die Nein sagt. Die Frau sagte, ihr könnt mich nicht von Jesus losreißen. Das ist auch noch runtergefallen. Und wenn man sieht, was da aufging aus diesem Samen, die haben alle nichts gesehen. Es waren Afrikaner, Madagassen, aber, und so können wir es überall erzählen. Diese Jungen am Hof des ugandischen Königs in der ersten Generation der Mission, die ganz aus dem Heidentum kamen und damals dem König sie verweigern, dass sie für homosexuelle Praktiken wollen, die jungen Bosnier machen immer mit. Das hatten sie bisher getan, als sie Jesus kennenlernten, sagten sie nein. Sind alle im Feuer gestorben. Und was aus diesem Zeugnis in dem ganzen Land gewirkt wurde, haben sie nie gesehen, weil es immer verborgen ist. Wir sehen ein Stückchen davon. Darum ist es für uns eine Ermutigung. Aber sie müssen immer sehen, dass sie das wirkliche Wirken Jesu gar nicht sehen können, sondern sie gehen im Glauben voraus und werfen den Samen aus und lassen das Wachsen Gott machen und die Ernte. Und deshalb ist nur so schön, wenn man treu bleibt und einfach sagt, lass dieses verborgen sein. Jetzt haben wir eine ganze Reihe gehört, darf ich es nochmal ordnen. Wir wollen Jesus Christus aufnehmen, den Auferstand in unser Leben. Wir wollen dann die Spur gehen mit ihm und auch uns nicht irre machen lassen, dass man das nicht sehen kann. Der Aufblick ist so wichtig, dort wo Christus ist, und dann auch ein Rückblick, braucht nimmer das alte Ansehen, ich darf vorwärts marschieren. Wenn aber Christus euer Leben sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Da werden wir staunen, was er getan hat. Von uns bleibt gar nichts mehr übrig. Aber was er durch unser Leben wirkt, und das ist wunderschön. Und jetzt kommt noch eine Aufforderung, jetzt. Was wollt ihr dann noch mit den alten, er nennt es Glieder, das sind noch Teile unseres Körpers, was wollt ihr denn noch mit diesen Dingen? Und können wir mal ein bisschen ordnen, er nennt zuerst, nennt er die sexuellen Dinge, geschlechtlichen Dinge, Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde. So ganz erschütternde Sache. Ihr Glaubensleben wird durch die, jetzt können wir all die verschiedenen Bereiche nehmen. Es ist also geschlechtliche Dinge, dann sind es Habsuchtsachen des Besitzes, dann sind es Temperamentsdinge und dann sind es Zungendinge. Vier Gruppen hat er. Und es ist ganz egal, wo bei Ihnen die Schwächen liegen. Irgendwo liegt es bei uns allen drin. Aber das lähmt unseren Glauben. Der Glaube wird nicht gelähmt durch Verstandesprobleme. Das ist immer, das bildet man sich nur ein. Ich bin so klug und deshalb kann ich nicht glauben. Das habe ich auch schon gedacht. Ich sei viel zu klug für den lebendigen Gott. Wir sind alle gar nicht so klug. Aber das sind nicht Kopfprobleme, sondern sind immer Lebensprobleme. Immer. Immer wissen, auch wenn Sie mit Leuten zu tun haben, mit denen Sie reden, sind Sie doch barmherzig. Jetzt können Sie Torheit machen, nächtelang reden über irgendwelche Probleme, ob die Bibel Widersprüche hat und so. Das kann man mal tun, wenn man Spaß dran hat. Aber die wirklichen Probleme liegen alle in den anderen Dingen. Dass ich nämlich nicht glauben kann, weil mich diese Dinge wichtiger sind. Einer Zeit heute, wo auch etwa die Persönlichkeitsentfaltung oder Lustempfindung als das höchste Lebensziel ist, was töricht ist. Und dann sagt, wie kann man sowas als Lebensziel setzen? Selbstverwirklichung. Bleibt man am Ende isoliert, der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen. Wenn er sich selber bloß macht, er verliert er alle Freunde und so weiter. So zerfallen ja heute viele, viele Ehen und so weiter. Aber so kann ich jeden Punkt nehmen, wenn einer nur seine geschlechtliche Erfüllung sucht. Das kann doch gar nicht sein, das vergeht am allerschnellsten. Es kann doch gar kein Gefühl sein, das dich trägt oder wie. Und so töricht sind wir. Und nun zeigt es der Paulus für die Glauben, denn wenn ihr mit Jesus leben wollt, müsst ihr an diesen Stellen klare Sachen machen. Verstehen Sie, wie er es tut? Er sagt den Leuten nicht, also bitte, seid mal anständig. Ich habe vorhin gesagt, dass man die Ordnungen predigt. Er sagt es nur für glaubende Leute, denn die können es verstehen. Das ist ja oft so ein Problem, wenn wir heute etwa in Fragen uns äußern, wie zur Abtreibung oder sowas. Die Menschen können uns ja gar nicht verstehen, weil sie unsere Glaubensgrundlage nicht kennen. Und weil sie Jesus Christus nicht kennen. Und deshalb meine ich, wir müssen zuerst evangelisieren, um ihnen sagen zu können, wie man lebt. Sicher, es gibt auch eine Verantwortung für unser Volk. Und wenn sich alles nun im Volk ereifert, weil eine Mutter ihr Kind mit einem Fußtritt tötet in Bamberg, was ist eigentlich so viel Unterschied mit einem anderthalbjährigen Kind oder einem Kind, das nur Mutterleib ist. Aber auch hier, man kann sich mit Ungläubigen nicht verständigen. Ich möchte immer aufpassen, dass ich mich nicht an diesen Fragen mit den Ungläubigen zerstreite, auch bei Besuchen oder was. Ich möchte den Menschen Jesus Christus predigen. Und ich möchte Sie auch bitten bei Ihren Kollegen, dass Sie sagen, ich wünschte mir, du würdest einmal entdecken, was mein Leben reich macht. Und Sie machen den anderen, wie sagt die Schweizer, lustig. Dass sie sagen, ich habe was erlebt. Das ist für mich so groß und das trägt mich. Das trägt mich auch durch den Tod hindurch. Die Freude des Christen, weil ich habe Jesus gefunden. Und das ist so super. Ich bin beschenkt. Ich muss gar nichts machen. Die anderen stellen sich immer vor, ein Christ ist so ein ganz enger, der immer so muss da gucken und von Gesetzen eigentlich sind wir ja gar nicht. Aber wir wollen den kostbaren Schatz unseres Glaubens bewahren. Und darum sind wir rigoros konsequent. Jesus hatte mal gesprochen davon, wir sollten lieber uns Augen ausreißen, als dass wir zu Fall kommen mit unserem Glauben. Genau so ist jetzt, pass bitte auf, das sind Minenfelder. Und das kann noch im Alter mit 80 passieren. Die Torheit der Sünde. Bitte pass doch auf. Und jetzt nehmen wir entlang. Unzucht. Was heißt denn das? Gott hat uns Gaben gegeben der Geschlechtlichkeit und die können nur in der Ordnung gebraucht werden. Da, wo sie Segen stiften. In den Ordnungen, in der Ehe, ein außereheliches Verhältnis, kann gar nie von Gott gesegnet sein. Und kann ihnen gar nie Freude in Erfüllung bringen. Und da sitzt es wie bei dem Fluch, der im Gebälk drin sitzt. Es zerreißt ihr Leben und sie werden zum Schluss in ihrem Gewissen krank. Und sie wissen, wie das ihnen ist, wenn sie irgendwo mal eine Lektüre gehabt haben. Das belastet sie mehr, als es ihnen je bringen kann. Und sie können es nur unter dem Kreuz Jesu und der Vergebung wieder losgehen. Unzucht ist so klar, was ich meine. Unreinheit. Auch hier, wo die Liebe nicht wirklich die reine Liebe ist, sondern die nur in der Selbstsucht mündet. Und das liegt ja bei der geschlechtlichen Liebe manchmal so ganz nah beieinander. Dass es gar keine dienende Liebe ist, sondern nur die, wo man sich selber sucht. Und da gibt es unheimlich viel Ehe. Oder auch sonst Liebende, die völlig allein bleiben, weil sie nur sich selber suchen, gar nie anderen finden. Unreinheit, schändliche Leidenschaft, das sind alle perversen Dinge, böse Begierde. Und jetzt kommt böse Begierde und Habsucht, das sind die Besitzdinge. Für uns heute in der Wohlstandszeit ganz besonders. Eigentlich muss man ja lachen, wie die Diskussion führt, wo man sagt, jetzt bei der Wiedervereinigung, die sich ja keiner hätte vorstellen können, müssen wir ein bisschen den Gürtel enger schnallen. Aber doch nicht bei uns oder eine Stunde mehr arbeiten oder was, dass da irgendwo gekürzt werden muss. Wir sind ja alle auch so drin irgendwo in der Habsucht. Und wie das uns packt. Jesus sprach davon, dass der Betrug des Reichtums des Wort Gottes erstickt. Und durch diesen Habsucht können wir heute oft nicht mehr im Glauben leben. Und Sie wissen es, wie es bei vielen Menschen ging. Kann ein Erbe sein, dann sind Geld hingegangen und seitdem ist aus. Sind die geistlichen Dinge verschüttet. Ich habe Ihnen ja mal erzählt, dass meine Großmutter es als Gebetsanliegen gehabt hat, dass ihre Töchter, sie hatte von 6, nie einen reichen Mann kriegen. Wenn man das weiß, so steht es im Neuen Testament drin. Das ist der Originalton von Jesus. Es ist ganz arg schwierig, wenn jemand von Ihnen mit Geld umgehen muss. Sie wissen gar nicht, was es in Ihrem Leben ein Fallstrick ist. Und ich will es auch nochmal sagen, das sind Minenfelder, so wie die geschlechtlichen Dinge. Dass man nämlich in ganzen Dingen, da kommen Sie plötzlich in Sachen rein, dass Sie dann plötzlich unwahre Steuererklärungen abgeben. Was weiß ich, warum sagen wir ein paar Pfennig, die Sie da irgendwo sparen wollten. Und Sie sind plötzlich zum Lügner geworden und wollten doch gar nicht sein. Aber ich kann doch dem Staat das nicht alles geben, bloß weil Sie zu viel haben. Ich bin ja auch nicht dafür, dass man dem alles gibt, aber es ist immer mal so, wenn sie wahr sein wollen. Und es sind tausend Dinge, und das macht die Habsucht, da wird sie plötzlich ganz komisch, wenn sie sich mal prüfen, wie es im Lichte Gottes sieht. Und wenn man da am jüngsten Tag da steht und sagt, Herr, ich schäme mich, aber was machen wir es denn? Wie wenn uns das Glück bringen könnte? Dritte Teil sind die Temperamentsünden. Aber da kommt dann mit der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams auch über die Habsucht. Auch hier ist es so, wie sagt Jesus, dass die Motten und der Rost hineinkommen, dass die Diebe stehlen. Es gibt gar keine Sicherung. Das redet man sich immer ein. Es ist eine große Sache, dass man neue Systeme entwickelt, dass das Auto nicht mehr gestohlen werden. Unser Verkehrsminister hat eine ganz tolle Idee, dass er künftig mit den Satelliten um den Mars rum die gestohlene Auto jagt. Haben Sie auch schon gelesen, mit riesen teuren Anlagen. Da gibt es neue Arbeitsplätze, aber es wird dann bloß geben in Amerika. Die Mafia, die nimmt halt einen Kult und dann sagt sie, ich schieße los oder gibst mir den Autoschlüssel. Gestohlen wird immer. Wer meint, er könnte Stähler mit Satelliten verhindern, das ist ein Narr. In der Welt wird gestohlen. Ich würde meinen, wir können es ein bisschen einfacher machen und dann müsste die Betrieb sich nicht mehr so anstrengen, aber man wird keinen abhalten. Und wenn sie noch so die beste Alarmanlage haben, die sind ihnen immer einen Schritt voraus. Aber ich will über Politik jetzt nicht reden, sondern ich will nur sagen, wie töricht es ist mit dem, was wir tun. Jetzt lebt doch nimmer daran und jetzt kommen die Temperamentsünden, Zorn. Sie meinen, der berechtigte Zorn sei erlaubt. Der Zorn tut nicht rechte Dinge und er redet auch nicht rechte Dinge. Und Grimm macht übrigens euren Magen noch kaputt zu allem hin. Bosheit, Lästerung. Das wäre das, dass man dann so sich vom Leibe redet. Furchtbar erleichternd, aber es ist nicht gut, die Lästerung. Schandbare Worte aus eurem Munde. Als Studenten haben wir gesagt, man muss, wenn es einem ganz stinkt, in den Keller gehen und einmal ein paar wüste Worte rausrufen. Das ist keine Therapie, das macht uns kaputt. Belügt einander nicht. Jetzt kommt noch die Zungensünden, die Lüge. Denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken aus. Da wohnt Jesus nicht bei uns. Ich kann es aber so rum sagen, Jesus aufnehmen und hier. Und ich denke, heute Abend haben wir alle etwas, wo wir wieder anfangen, uns ganz neu Jesus zu weihen und seinem Dienst zu stehen. Und sagt, dann ist gar nicht mehr wichtig, woher wir kommen. Und da hat der Paulus sogar die große Kluft überwunden zwischen Grundbesitzer und Leibeigener, Sklave. Das nehmen ihm ja viele Sozialisten übel, dass der Paulus nicht mehr zur Sklavenfrage gemacht hat und nicht zur Revolution ausgerufen hat, weil die Revolution, langsam sehen wir es ja, nicht einmal in Kuba habe sie geholfen, den Menschen, nicht einmal in Kuba, in Russland auch nicht. Vielleicht wird die Geschichte uns nochmal anlügen und sagen, es war nur der westliche Einfluss, der war bestimmt für die Länder auch nicht gut. Aber die Unfreiheit der Menschen wurde nie durch eine Revolution beseitigt. Sondern die Unfreiheit ist nur beseitigt, wo ich in Jesus merke, die äußeren Stände sind gar nicht schlimm. Egal wie ich bin, ob ich abhängig bin oder unabhängig, ob ich frei bin, ob ich den Mann habe oder einen anderen oder wie und wo ich lebe, ist gar nicht wichtig. Wenn ich in Jesus drin bin, dann kann ich in seiner großen Macht an meinem Platz wunderbar wirken. Wenn ich das Alte ablege und ihm Raum gebe, dann ist alles und in allem Christus. Und wäre schön, wenn bei uns wieder sowas da wäre, dieses neue Leben sich entfalten könnte. Ich freue mich, dass Sie heute Abend gekommen sind. Ich hoffe nur, dass Sie was Praktisches mitgenommen haben. Ist irgendeine Frage geblieben oder Missverständnis, dann dürfen Sie es auch gern sagen. Sonst singen wir noch, du hast noch ein Lied.